auf. Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Und zwar Folge 247, glaube ich.
Ja, nach Christus.
Nach Christus. Da fällt mir ein, mein Sohn hat letztens angemerkt, der hört uns ja auch immer, Tizi, liebe Grüße, dass wir ja bald die Folge 250 haben. Und er meinte, erstmal voll krass, dass es uns schon so lange gibt und 250 Folgen ist richtig viel. Er meinte, das haben nicht mal die großen Podcasts. Und dann hat er noch hinterher geschoben, naja, so wie ihr halt. Und er meinte, dass wir da halt irgendwas Besonderes machen sollen, weil das ja eigentlich ein krasses Jubiläum ist. So ein Vierteltausend.
Das stimmt, ja. Für 200 haben wir einfach gar nichts gemacht, ja, und haben es eigentlich ja gar nicht erwähnt oder so, wirklich.
Ja, das ist
vielleicht bei kurz, ja, ist jetzt Folge 200. Das war schade ein bisschen, gell?
Aber 250 finde ich cooler.
Das ist dann Silberhochzeit.
Ja, genau.
Oder wie?
Ja, vermutlich. Die
Silberhochzeit der Podcast-Jubiläen haben wir dann. Aber das ist jetzt irgendwie dann gleich.
Ja, das ist ja das Problem, gell? Das ist ja in
aber, boah, das könnte aber. Was haben wir? 47, 48, 49? Das könnte perfekt, gell?
Ach so,
passen, wenn ich bei dir bin.
Oh, ja, wir können es ja so schieben, dass es aufgeht. Vielleicht ergibt sich's eh so, weil es irgendwas noch dazwischen kommt oder so. Das könnte natürlich sein.
Das die Folge cool. Kommt halt dann vielleicht ein bisschen später, ein paar Tage, aber dass da genau aufgehe.
Ja, dann machen wir das doch. Das ist doch cool.
Ja. Cool. Dann treffen wir uns für den Podcast auch noch, weil wir haben nämlich vorher ausgemacht, dass wir Resident Evil 9 zusammen zocken wollen, wenn es rauskommt. Genau.
Das ist
dann folgt das auch noch auf die 250. Unsere Folge.
Ja, dann kann man ja irgendwie so.
Das kann ja kein Zufall sein.
Können wir ja irgendwie versuchen, irgendwas Cooles zu machen. Also mit cool meine ich mehr als nur da sitzen und miteinander reden, sondern vielleicht noch was machen. Also kochen oder so, essen oder irgendwo hingehen oder so.
Ja. Ja, klar.
Und dabei den Podcast aufnehmen.
Und Resident Evil 9 zocken.
Ja, aber das machen wir nicht im Podcast.
Aber da freue ich mich schon auch drauf, auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, du bist da mehr gehypt als ich. Also ich habe schon Bock. Wir haben uns ja vorhin gerade noch so geil, ein Video angeschaut. Ja. Dann zock ich die Parts, die so sind wie die alten Teile und du zockst die Parts, die so sind
wie das Remake vom Vierer. Ich zock die Action-Parts.
Ja, genau.
Genau. Ja, ach cool. Also, wie früher, wie man das früher einfach so gemacht hat, einfach ein Spiel zusammen durchspulen. Verstehst du? Beratschlagen.
Ja, zu was Freunden hin.
Wo gehen wir hin?
Genau.
Ach, cool.
Vor allem, wenn beide das Spiel nicht kennen, das ist echt cool, weil das gibt es wirklich nicht mehr häufig. Mhm.
Das letzte Jahr war es ja Last of Us und aber du hast das schon gekannt, gell? Das ist natürlich. Das war halt,
ja.
Für mich war es super geil, aber für dich war es vielleicht jetzt nicht so geil, ja.
Ja, es ist halt nicht das Gleiche, wenn man, wenn sich beide den Kopf zerbrechen müssen, wie es weitergeht und so. Weil so kompliziert
ist. Das hätte man nicht geschafft, glaube ich.
Nee, das ist ewig. Das ist
so lang.
Das ist so lang, ja.
Resident Evil ist dann nicht so lang.
Stimmt, das meiste sogar ziemlich kurz.
Ja, Entschuldigung. Ja, also die Kunst meistens schon auf so, waren jetzt so 7 Stunden oder so. Außer ist es wie das Vierer. Das hat irgendwie 20 Stunden. Das war das
lang. Ach so, krass, okay.
Naja, sehen wir dann.
Naja.
Genau.
Jo, Bassi.
Ansonsten, Robert.
Ich habe hier was und zwar war ich ja vor ein paar Tagen oder so oder vor einer Woche oder so im Schwarzwald, habe ich dir erzählt. Deswegen kam ja die eine Folge so spät. Und
da ist alles übrigens das Kräuterschwein hergekommen, das mir zu Weihnachten in einen Schweinebraten verwandelt haben.
Ah, echt? Aus dem Schwarzwald? Aus dem Schwarzwald,
ja.
Ah. Mhm. Ja, kommen gute Sachen her. Und was mir schon öfter passiert ist, dass ich von Freunden und Bekannten beschenkt wurde, wenn die bei sich zu Hause oder irgendwo halt irgendeine alte Kamera haben. Das passiert mir tatsächlich öfter mal oder ist mir in der Vergangenheit schon öfter passiert. Ich habe ja so eine Sammlung, würde ich es jetzt nicht nennen, das klingt viel zu krass, aber ich habe so ein paar Kameras. Ich glaube so 10 oder so. Und die sind auch alle unterschiedlich, also von der Funktionsweise her, vom Format her und so weiter. Also es ist alles wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und das Coole ist, die meisten davon habe ich irgendwie mal geschenkt gekriegt von irgendwem. Durch irgendwelche Umstände, keine Ahnung, von meinem Opa, beziehungsweise von meiner Oma, die alte Kamera von meinem Opa. Dann von der Christine, die hat mir mal eine Kamera geschenkt, zwei Filmkameras. Mhm. Von einem Kumpel hier, für den ich diese Musikvideos mache, der hat mir mal eine geschenkt, weil er die im Keller hatte und sein Opa war irgendwie Optiker und die haben auch Kameras verkauft. Genau, und da habe ich ein paar so. Oh, genau, von meinem Opa fehlt mütterlicherseits, das ist auch ganz cool, weil den habe ich nie kennengelernt, der ist vor meiner Geburt gestorben. Und der hat damit ziemlich coole Bilder gemacht sogar. Also da habe ich mal Fotos gesehen, dachte mir, ah krass, die sind echt, echt gut. Und mit der Kamera so gute Bilder machen, Respekt, weil das ist, glaube ich, nicht einfach. Ich habe die dann einmal ausprobiert und schwierig. Aber gut. Letztens war ich ja.
Hast du gleich einen Arm gebrochen?
Ja, genau. letztens war ich ja eben im Schwarzwald, wie erwähnt, und da hat dann auch wieder der Onkel meiner Frau gesagt, ah ja, erinnere mich noch dran, da waren wir spazieren, ich habe im Keller auch noch eine Kamera, die kannst du ja mal anschauen, wenn du willst, kannst die haben, so. Und das finde ich immer cool, weil ich habe da ja Bock drauf und analoge Fotografie ist ja mittlerweile komplett meine Leidenschaft geworden, deswegen macht es auch Spaß, sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Und dann hat er mir die Kamera gebracht. Und das war, ich halte es mal in die Kamera, also ich beschreibe es auch jetzt für den Audio-Podcast, aber vielleicht schaut es euch das bei YouTube an. Hat er mir dieses Case hier gegeben, gell? Das ist so ein Leder-Case. Dachte ich mir schon, okay, voll schwer und so.
Schau, straight aus dem Zweiten Weltkrieg, Alter.
Ja, es ist straight aus dem Ersten Weltkrieg.
Wow.
Ja, genau. Und dann habe ich das halt mir so angeschaut und es ist voll schwer auch. Und ich pack's jetzt mal aus. Also es ist so eine braune Lederhülle, wie man sich so vorstellt. Und dann ist da die Kamera drin. Und das ist so eine Faltkamera. Die kann man hier...
Wow, also, das schaut mega abgefahren aus.
Ja, warte, es wird noch viel abgefahrener. Warte doch. Dann macht man die hier oben auf. Ich habe die komplett geölt und so und gereinigt. Weil ich will damit natürlich Fotos machen. Also wenn ich schon so ein Teil hab. So. Achso, nee, warte mal. Wo macht man auf? Hier. Genau, zack. Dann klappt man die so auf und dann kannst du hier so dieses Teil rausziehen.
Ach, cool. Ja, ja, so wie man es kennt, gell?
Ja, genau. Und das ist halt so eine richtig, also die ist über 100 Jahre alt. Ich habe mal dann danach recherchiert und so weiter, habe mich da so ein bisschen reingefuchst zu der Art Kameras und so. Ist eine Ica Dresden Compur Objektiv. Faltkamera. Und das Krasse war, also ich habe dann geschaut, ja, wann wird die rausgekommen sein und so, gell.
Und das einfach, ja, schau mal da, so voll das crazy Ding, Alter, das einfach wahrscheinlich einen echten Wert hat und so Museen wahrscheinlich gern hätten. Das liegt bei dem so im Keller und da, Robert, da nehmen wir mal mit, das Graffi da. Das ist mega cool, Alter, was geht denn?
Ja, warte, und dann habe ich mal geschaut, gell, und dieses Modell hier jetzt, Das kam raus, es wurde produziert von 1914 bis 1926. Und dann habe ich so geschaut und dann ist mir in dieser Lederhülle hier oben, wenn man die Lasche aufmacht und nach innen schaut, dann siehst du...
eine Schatzkarte.
Ja, genau. Nee, aber da steht tatsächlich was. Da hat jemand was reingeschrieben. Und da steht der Name des Eigentümers von damals und in welcher Einheit er war, in welcher militärischen Einheit. Und das ist auch in diese Kamera eingeritzt hinten, wenn man die aufmacht und wo man den Film einlegt, weil das ist tatsächlich schon eine Filmkamera. Zu der Zeit gab es Rollfilmkameras und so Glasplattenkameras. Und das Krasse war,
da kannst du einen Film reinholen.
Ja, ich habe mir jetzt extra die Filme bestellt dafür. Das ist einfach Mittelformat.
Das geht, weil ich habe mir gedacht, ja, wie möchtest du das?
Ja, ja.
Boah, das ist ja cool.
Und da habe ich so Bock drauf, da mache ich auch ein YouTube-Video dazu, wie ich die ausprobiere. Ich mache jetzt erstmal eine Rolle so Test.
Boah, hast du das bis ich bei dir bin, hast du da diese Filme?
Ja, die habe ich jetzt schon, bekommen.
Boah, dann bin ich unbedingt so, ich hätte gerne ein Foto mit dieser Kamera, bitte.
Ach so, ja, okay, ja, das können wir dann machen.
Und so ein Blitz, der explodiert.
Ja, das ist da nicht, die hat keinen Blitz.
Ja. Ja, was wenn du so ein Psoang.
Genau, auf jeden Fall habe ich mir die Kamera dann angeschaut, ich muss mich da ja auch erstmal reinfuchsen, wie funktioniert das und so, ja. Aber diese Mechanismen der Kamera, die haben sich eigentlich kaum verändert, also diese Grundprinzipien, sage ich mal. Und dann habe ich das irgendwann mal gecheckt, habe mir natürlich auch Artikel durchgelesen. Es gibt kein einziges YouTube-Video zu dieser Kamera. Also zu diesem Modell.
Da hast du da Video gemacht dafür schon?
Na. Nee, mache ich noch aber. Mache ich. Wie ich okay, damit halt fotografiere. Das
hätte ich dann schon gesehen. Gut.
Genau. Es gibt, mega cool. Es gibt ähnliche Kameramodelle, also Videos zu ähnlichen Kameramodellen, aber jetzt genau zu diesem Modell halt nicht. Deswegen mache ich da was und probiere halt die aus und mache dann Filme und entwickle die selber und alles und so. Und genau, dann habe ich mir das so angeschaut, die Mechanik, und es funktioniert auch, also alles noch, das ist eh krass technologisch, dass das noch so funktioniert, ist einfach fucking über 100 Jahre alt. Genau, weil da steht ja 1914 bis 26, wo sie hergestellt, gell? Und dann habe ich so mit dem, wie sagt man da, Schwiegeronkel von mir, habe ich dann so geredet, er hat sich die Kamera so angeschaut und ich habe so in der Tasche so geschaut, gell? Und schaue so zufällig so rein. Also so ganz rein in die Tasche und ganz unten drin war ein Zettel mit einer Schatzkarte, nicht wahr? Und da war so ein Zettel, also, aber der war so drin in dieser Tasche, dass man gar nicht merkte, dass da ein Zettel ist. Also der lag da wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten drin. Und dann habe ich den rausgepopelt und das fand ich so mit eines der krassen Highlights. Das war ein Zettel, der, wie sagt man da, der Armee, so ein Fotografieberechtigungsschein, den der Soldat bei sich tragen musste, um Fotos machen zu dürfen im Kriegsgebiet, im Deutschen Reich. Und da steht halt.
Also, so Presseausweis.
Genau, und ich habe da mal recherchiert und das war am Anfang des Krieges nicht so. Das wurde später eingeführt, dass die. Dass das Deutsche Reich da die Kontrolle drüber haben wollte, wer überhaupt Fotos machen darf und wer nicht, wegen Propaganda und so. Und Zivilisten durften nicht mal unentwickelten Film oder Glasplatten dabei haben oder eine Kamera, durften die gar nicht besitzen.
Ach krass.
Ab einer gewissen Phase des Krieges, muss man sagen. Und genau, und dieser Schein war dann halt auch quasi ausgefüllt, mit gestempelt und mit Datum und Unterschrift des Eigentümers und dann halt auch die Regeln und so weiter waren da abgebildet. Also, das ist so krass, ja, Alter.
Mega
cool. So ein echtes Dokument aus der Zeit, was irgendein Soldat im Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg bei sich geführt hat, weil er damit halt irgendwelche Sachen fotografiert hat. Ich würde gerne wissen.
Ich bin beeindruckt, dass das Ding so von der Größe her ja perfekt ist.
Ja, der.
Und dann hast du auch nur diesen Mechanismus,
dass du
ausziehen kannst. Das ist ja mega cool.
Ja, ja, voll.
Das Ding ist über 100 Jahre alt.
Ja, genau, weil
crazy.
Genau, weil es muss ja dann vor dem Ende des Ersten Weltkriegs hergestellt worden sein. Mhm. Und dieser Zettel, der dabei gelegt war, der wurde kurz vorm Ende des Ersten Weltkriegs ausgehändigt und abgestempelt. Das kann man dann nachvollziehen, wann der Erste Weltkrieg zu Ende war und so. Genau, und das finde ich so irgendwie faszinierend, dass damit irgendein Soldat rumgelaufen ist und Fotos gemacht hat. Und dann habe ich mal geschaut, es gibt ja von der Bundesregierung halt, von Deutschland gibt es so ein Bundesarchiv.
Mhm, ja, ja, klar.
Und da kannst du halt nachschauen, kannst du also so ein Fotoarchiv durchsuchen nach Namen und Themen und Schlagwörtern und so. Und die haben halt super viele Fotos auch archiviert und so. Und da habe ich mal gesucht nach dem Namen eben, der da draufsteht, ob ich den Fotografen finde vielleicht. Könnte ja sein. Aber habe ich leider nicht gefunden. Ja. Hm. Aber ich finde es voll faszinierend und ich habe total, cool, total Bock, damit dann Fotos zu machen. Wenn du dir vorstellst, irgendwie die Personen, die die Kamera gemacht haben, hätten sich nicht gedacht, dass 100 Jahre später irgendein Typ diese Kamera wieder in der Hand hat und damit nochmal Fotos macht.
Vor allem, da siehst du mal, was für fucking Qualität dann einfach diese Dinge haben.
Ja, wenn's mal, also wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, genau, das ist halt die Frage. Also der kritische Punkt ist so vor allem, ob die Kamera noch lichtdicht ist. Das ist kann natürlich sein, weil dieser Balgen heißt es, also dieser Teil, den man so auszieht, der ist natürlich ziemlich anfällig, sag ich mal, für Lichtlöcher, weil das ist Leder, glaube ich. Aber es wirkt noch sehr hochwertig. Also die Kamera ist in ziemlich guter Verfassung, ja.
Aber nur echtes Menschenleder, Robert.
Ja, genau. Wer weiß, keine Ahnung. Mann.
Ja. Das gute Menschenleder.
Ja. Das gute, ja. Naja, das hat mich auf jeden Fall fasziniert. Und
nicht diese Vogue-Gesetze, dass man das nicht mehr zu, naja, kein Lichtschirm mehr machen kann. Genau. Na, mega cool, Alter, aber ist sowas nicht ernst viel wert?
Da steht so also übrigens der auch. Name, den lese ich jetzt mal nicht vor, weil ich, keine Ahnung, und dann Leutnant, Adjutant, Infanterieregiment 180 und noch irgendwas, was ich nicht lesen kann. Ob das was, also ich glaube, die sind nicht so wertvoll tatsächlich. Man kann, bei eBay oder so mal schauen, ich würde die jetzt nie verkaufen oder so, weil allein schon, weil es ein Geschenk war, aber wie gesagt, genau dieses Modell habe ich jetzt nicht gefunden. Es gibt ein Vorgängermodell und es gibt einige Nachfolgermodelle natürlich, weil die Firma IK Dresden, die hat dann kurz drauf, also nur ein paar Jahre später, mit ganz vielen anderen Firmen fusioniert und wurde dann zu hier ist nochmal, da fällt mir jetzt nicht ein, aber es ist eine Firma, die man kennt auf jeden Fall.
Ja. Damit müsstest du eigentlich zu Bares für Rares gehen. Also du musst ja das nicht verkaufen. Du kannst ja einfach so da als mir jetzt das verkaufen. Und dann kann das so ein Experte mal das mal durchchecken und so, was da abgeht.
Ach, ich habe da so eine Seite gefunden, die aussieht wie die erste Internetseite der Welt. Weil auf solchen Seiten findest du dann halt so Informationen. Und da steht tatsächlich, das sehe ich jetzt gerade erst zum ersten Mal, der Neupreis damals. Der Neupreis 1925 in Mark.
Also kurz 17 Mark 99.
Sorry. Nee, 110 Reichsmark. Jetzt ist ja halt die Frage.
Aber wie viel war das,
gell? Das kann man ja nachrechnen lassen, mal schnell. Das muss ich jetzt schnell überprüfen. Google, KI sagt mir, was das war. Wie viel?
Weil
110 Mark 1925, war da nicht irgendwann mal Hyperinflation und so? Also 110 Reichsmark im Jahr 1925 entsprachen inflationsbereinigt in heutiger Kaufkraft etwa 500 bis 530 Euro.
Ah ja.
Ja, das geht ja eigentlich.
Ja, eigentlich ein ganz normaler. Oder wahrscheinlich für so Ding. Vor allem damals war das ja wahrscheinlich noch viel verrückter. Fotos machen zum Kinder. Ja. Heute ist es jetzt nicht mehr so. Ja. Weißt du, was ich meine? Früher war das so. Da haben wahrscheinlich ja Leute Angst gehabt, wenn, weiß ich nicht.
Dass die Seele gefangen wird.
Dass man Fotos so macht, dass man dann,
ja. 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 Vor allem so kompakt. Das war natürlich auch echt eine technologische Innovation. Kameras damals waren ja erstmal sehr umständlich, also sehr groß und schwer und voll unpraktisch mit der mit der Belichtung und so und den Glasplatten und so. Das war ein riesen Hack-Mack. Und mit spontan mal ein Foto machen war da sowieso nichts. Und dann hast du diese kompakte Kamera, die du so einfach in deinen Gürtel dran machst, hier mit diesen Schlaufen, und dann ziehst du die aus und kannst eigentlich mit Rollfilm vor allem, was auch einfach tausendmal praktischer ist als diese Platten, kannst einfach Fotos machen. Das ist schon krass.
Oh, vielleicht gehen wir mit der Kamera irgendwie coole
Dickpics machen.
Fotos faken fürs Internet. Dann so, da gab es doch Zeitreisen oder so. Und dann, wenn sie das Foto analysieren wollen, dann, ja, das ist mit diesem Foto gemacht worden aus 1914.
Das muss echt sein.
Es ist echt, das Foto.
Ja.
Ah, ja. Ja. Mega cool, Alter. Was geht?
Ja, also ich freue mich drauf. Ich werde es morgen auf jeden Fall mal ausprobieren, weil die Filme kamen ja heute.
Aber die Optik von dem Foto, gell? Also kommt es dann vom Fotoapparat oder von dem Film, den man einlegt? Oder wie stellen wir das jetzt vor?
Das ist eine Mischung. Also
konntest du da so einen geilen, oldschooligen Look dann hinkriegen, irgendwie mit der auch?
Ja, also Optik kommt schon viel vom Trägermaterial, also vom Film, aber auch durchs Objektiv vor allem. Also die Art.
Boah, dann fake man so. Haben es doch früher, da gibt es doch diesen Film, da kommt es irgendwie dann, die Others, glaube ich, oder so, wo das rauskommt, quasi, wo die lauter so Fotos von Familienangehörigen haben, die aber tot sind, so Totenbilder.
Das hat man früher gemacht.
Das ist ja mega creepy. Und die haben die da überall aufgehängt.
Das hat man früher gemacht.
Aber mit so einem Fotoapparat kann man so Totenbilder von uns zu faken halt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das haben will, ehrlich gesagt. Aber nee, das war noch ja andere. Echt. Das, was du, diese Totenbilder, ja. Das war noch so Wetplate-Fotografie, also Collodium heißt es, glaube ich, so eine Chemikalie, wo man dann halt so mit Belichtungszeiten von ein paar Minuten hat. Deswegen mussten die dann so minutenlang still sitzen und wurden so befestigt an so Stahl.
Deswegen hat man gewartet, bis man tot war, dass genau. Man ein Foto gemacht. So lang, bis man zu lang stillsitzen musste.
Was? Tot, weil es einfach zu lang gedauert hat. Nee. Das, wie gesagt, damit kann man schon rumlaufen und Fotos machen. Also wenn du dir mal Fotos anschaust aus dem Ersten Weltkrieg, habe ich ja dann mal gemacht, dann sind die ja überall unterwegs, also und fotografieren ja auch im Feld und so. Wobei damals der einzige Nachteil, den die hatten, war, dass das Filmmaterial, was verfügbar war, auch Filmrollen, also Rollfilm, das war noch viel weniger lichtempfindlich als heutiges Material.
Oh, da hat's wirklich, da hast viel Licht, also in der Dunkelheit hast du.
Nein, kannst du nichts machen.
Keine Fotos machen, genau.
Nee. Ja, also die hatten eine Lichtempfindlichkeit, ich glaube, von so ISO 25 oder so. Oder weniger sogar. Das ist ziemlich wenig, also damit kommst du.
Deswegen haben die da immer so Explosionen als Blitz benutzt.
Das ja, oder halt bei helllichtem Tageslicht, Sonnenschein halt fotografiert. Also du hattest halt Objektive, die nicht besonders lichtstark waren. Und dann hattest du auch noch Material, was nicht besonders lichtstark war. Also eine Kombination, die wirklich ungünstig ist, um vor allem Sachen zu fotografieren, die in Bewegung sind. Das ist halt der Vorteil heute. Heute kannst du ja, keine Ahnung, kannst du ja einen Film einfach, kaufst dir einen ISO 1600 Film und kannst den sogar noch pushen, nennt man das, also nochmal doppelt oder dreimal so lichtstark machen. Du kannst ja wieder Nacht fotografieren. Also das ging halt damals nicht.
Na, abgefahren. Aber dass du heute noch, also das, da gibt dir das mal 100 Jahre, gell, und quasi so krass verändert hat sich das quasi vom Prinzip her gar nicht.
Nee, das finde ich auch
immer
krass.
Noch.
Ja.
Abgefahren irgendwie, gell. Irgendwie, da hat man was gefunden quasi, das hat sich bewährt irgendwie.
Ja, vor allem auch so, also das ist so feinmechanisch so gut funktioniert. Du stellst ja die Belichtungszeit ein und ziehst es auf und kannst dann auslösen. Also komplett mechanisch. Im Endeffekt genauso wie die Kamera, meine andere analoge Kamera, die auch komplett mechanisch ist, aus den 70ern. Klar, die ist noch feiner sozusagen, da kann ich noch kürzere Belichtungszeiten einstellen von 1/4000 sogar. Das ist ziemlich krass. Und bei der Icarette 2 heißt die, da kann ich 1/250 einstellen, aber trotzdem, dass du ein 1/250 einer Sekunde mechanisch hinkriegst, dass es so funktioniert, das ist schon krass.
Ja, voll abgefahren. Vor allem darf man nicht vergessen, die haben damals nur so Steinwerkzeuge gehabt.
Sind Neandertaler einfach. Ja. Aber dass das halt alles funktioniert noch mechanisch und so, das ist echt geil.
Ja, voll.
Ja.
Ich denke mir das manchmal beim Auto auch. Ich denke mir oft, irgendwie, so, Autos werden einmal teurer und so, gell?
Mhm.
Aber werden die auch so viel geiler wie jetzt, weiß nicht, vor 50 Jahren oder so hat das Auto im Prinzip ja genauso ausgeschaut, wie es jetzt auch ausschaut. Und es hat im Grunde den gleichen Dienst gemacht. Natürlich ist es schon komfortabler geworden, aber
und sicherer. Also,
so und sicherer und so, aber so, ich weiß nicht, so der, man hat sich quasi geeinigt, okay, Autos schauen jetzt einfach so aus.
Ja.
Das ist quasi die, so perfekt. Es gibt keine bessere Lösung. Und jetzt bauen wir nur noch solche Autos. Also, was weiß ich, Mann?
Ja, ja.
Das wo ist da die Revolution irgendwie in der Form oder irgendwas?
Tatsächlich ist es mit Kameras auch so, dass die eigentlich rein jetzt von der Kameratechnologie erstmal so einen Peak erreicht haben irgendwann. Und dann kam ja digital. Und mit dem Einzug der Digitalkameras sind ja moderne Kameras immer mehr Computer geworden eigentlich. Und diese ganzen krassen Funktionen, die neue Digitalkameras haben, also sind ja alles spiegellose Kameras mittlerweile, mit diesen krassen Autofokus, Objekterkennung, Gesichtserkennung, Augenerkennung und alles, was alles gibt, das geht ja alles nur, weil die halt extrem krasse Prozessoren drin haben und die wiederum super effizient funktionieren und so. Also aber vom Fotos machen her hat sich eigentlich nichts verändert. Deswegen funktioniert es ja, dass du, wenn ich mir eine neue digitale Nikon nehme, ich habe noch so eine andere Leica, die habe ich eben auch geschenkt gekriegt, die ist auch fast 100 Jahre alt. Und da habe ich das fast 100 Jahre alte Objektiv genommen, mit einem Adapter an diese neue Nikon dran gemacht und damit kannst du halt auch Fotos machen. So, das ist eigentlich.
Hier ist, da hat man sau schnell eigentlich an das perfekte Prinzip gekommen und dann, also was ich meine, Kameras schauen, die haben sich nimmer verändert. Die Größe jetzt von dem Ding, das du jetzt da hast,
ja,
ist genauso groß wie jetzt, hat auch Kameras so.
Ja, und die funktionieren so. Immer mit, du hast ein Objektiv, du hast eine Belichtungszeit, du hast irgendeinen Träger, also einen Film oder einen Filmsensor oder irgendwas anderes halt, gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Dann hast du eine Blende, die du einstellst, also das heißt, du regulierst, wie viel Licht kommt rein ins Objektiv oder nicht, das kannst du einstellen. Genau, das sind so es ist immer dieses Entwicklungsdreieck, also immer diese Kombination aus Trägerempfindlichkeit, Belichtungszeit und Blende. Und das ist eigentlich immer gleich geblieben. Also das hat sich eigentlich nie verändert. Nur halt dann, was die Kameras halt dann jetzt können, also wie gesagt, Gesichter erkennen, ob es ein Tier ist, welches Tier, ein Fahrzeug. Und also die helfen dir schon extrem. Wenn du heute mit einem Handy ein Foto machst, dann machst du ja nicht einfach nur ein Foto, sondern die Kamera macht ungefähr 30 verschiedene Bilder in der Zeit und berechnet daraus in extremer Geschwindigkeit, baut die halt ein Bild zusammen, was halt der beste Durchschnitt ist. Also da werden die Lichter extra behandelt und die Tiefen extra behandelt. Man erkennt, dass da Leute drin sind, da werden die Gesichter aufgehellt und dann wird es passiert halt mit einem Knopfdruck sozusagen. Also deswegen gibt's.
Aber es ändert halt die Essenz der Kamera nicht mehr. Also das meine ich, das ist eher so, ja okay, alles wird jetzt abgegradet durch PCs und so.
Genau, die Rechenleistung ist es ja.
Es gibt keine so richtige Revolution, finde ich. Also
nee, eigentlich nicht mehr. Das ist ja, das Ding ist, wenn du jetzt das aktuellste iPhone nimmst, iPhone 17 ist es, glaube ich, und ein altes iPhone, keine Ahnung, iPhone 4 oder so, dann sind die Kamerakomponenten an sich gar nicht so viel besser geworden. Aber was viel besser geworden ist, ist die Rechenleistung. Und was die Kamerasoftware sozusagen daraus machen kann. Das ist eigentlich das, was so krass sich weiterentwickelt hat. Also die Software und die Hardware im Chip-Bereich. Aber die Kameralinsen haben sich jetzt nicht besonders weiterentwickelt. Die die Bildsensoren, die haben sich auch weiterentwickelt, aber jetzt auch nicht so ultra crazy. Also, ja.
Na, oder ein Gewehr schaut immer nur aus wie ein Gewehr.
Ja, es gibt ja so Sachen, die sind so.
Wo ist denn das neue, abgefahrene Ding irgendwie, das nicht so ausschaut wie ein Gewehr? Weißt du, Simon?
Ja, ja. Es gibt so Sachen, habe ich mal einen Reddit-Beitrag gesehen, die sind designt worden und die sind perfekt. Also da hat man nie wieder was geändert, weil es gibt nichts, was man verbessern kann. Zum Beispiel eine Büroklammer ist so ein klassisches Beispiel dafür. Man kann da nichts mehr verbessern. Ja, das stimmt. Ist ausentwickelt. Oder es gibt ja auch Firmen, die diese Produkte haben. Ja,
oder man hat aufgegeben.
Nee, es gibt schon andere Hersteller.
Das passt die schon. Bestimmt bessere Methoden, oder?
Nee, es gibt schon andere Hersteller, die andere Arten von Büroklammern herstellen und so, aber
die sind alle gestorben.
Genau. Aber der Sweet Spot ist halt diese Büroklammer, die sich jeder jetzt vorstellt, wenn ich sage, stell dir eine Büroklammer vor.
Naja.
Aber es gibt auch Firmen wie zum Beispiel Big, die haben diesen Kuli erfunden, diesen mit der blauen Kappe, und die haben dieses Feuerzeug. Und das ändern die nicht mehr.
Ja.
Das funktioniert einfach. Das wird einfach so hergestellt. Da wird nichts mehr gemacht.
Die schauen schon immer so aus, einfach. Gell? Ja. Da gibt's die großen und die kleinen und fertig. Und,
ja. Und diesen Kuli
mit diesen durchsichtigen Dingen. Naja, genau, der.
Ja.
Ja, stimmt schon. Da gibt's viele Sachen, gell? Weißt du, was richtig Neues zu erfinden, eine neue Form oder so von irgendwas, ist gar nicht so einfach.
Deswegen war ich ja am Anfang, auch wenn ich Elon Musk hasse und denke, das ist einer der größten oder schlimmsten Menschen, die es gibt. Ich fand die Idee, dass man ein Auto entwickelt, was anders aussieht, erstmal cool. Mit dem Cybertruck. Dass man sozusagen dieses Auto nochmal neu denkt, auch wenn unterm Strich rausgekommen ist, dass es einfach kacke ist und nicht funktioniert und super viele Fehler hat und einfach, man muss das Rad wohl doch nicht neu erfinden, weil die haben
man Probleme muss halt erschaffen. Man muss ein Auto machen, das kugelsicher ist.
Genau, und die haben halt viele.
Also, das löst Probleme, die es nicht gibt, ja.
Ja, und vor allem haben die halt viele Probleme, die schon lange gelöst wurden. Also, die Autoindustrie hat alles schon sehr oft durchdacht und es hat schon einen Sinn, warum jedes Auto fast gleich ausschaut. Also Autos sehen ja sehr ähnlich aus, alle, finde ich zumindest.
Ja. Ja, ja, voll.
Ja. So wie halt Kameras auch ähnlich aussehen. Also deswegen ist es ja auch so, wenn heute jemand fragt, was für eine Kamera soll ich mir kaufen oder so, dann denke ich mir, oder sag halt, das kommt eigentlich nur noch drauf an, wie viel Geld hast du zur Verfügung, also welches Budget und was willst du fotografieren? Aber im Endeffekt gibt es keine schlechte Kamera. Also du kannst mit jeder Kamera Sachen machen. Das ist schon lang vorbei, dass irgendwas schlecht ist.
Mm.
Das wird eher im Nächsten, naja, ich finde eher das Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Die sind zwar, natürlich sind die, wenn du auf 100 oder 500% reinzoomst, sind die natürlich zum Beispiel Objektive besser. Einfach von der Abbildungsleistung. Aber es ist schon so, dass dadurch, dass die neuen Objektive alle computergesteuert sind, computergestützt sind, wirst du die nicht in 50 Jahren verwenden können an einer anderen Kamera. Weißt, ich verwende hier Objektive, die sind aus den 70ern. Und die sind gemacht für die Ewigkeit. Die sind aus Metall und Glas. Und die kannst du komplett zerlegen und wieder zusammenbauen und warten und alles. Und das kannst du mit diesen Plastikteilen nicht, die verklebt sind, wo irgendwelche Chips drin sind, die mit irgendwelcher Software erkannt werden müssen. Und du kannst die nichts von außen ansteuern, weil alle Knöpfe und Räder, die es gibt an dem Objektiv, sind alle digital. Sind nicht mehr mechanisch. Und das heißt, du kaufst dir das, wir sind auch ultra teuer, also so aktuelle Objektive sind insane teuer. Dann kaufst du dir das, aber das, da ist schon mit eingebaut, dass du dir irgendwann ein neues kaufen werden musst. Und das war früher halt nicht so. Das Zeug ist gemacht worden und gebaut worden, so wirklich mit der Idee, das muss richtig gut sein, das muss richtig halten, man muss es reparieren können. Und das ist heute leider
gar nicht. Da war man auch stolz, wenn man ein geiles Objektiv gebaut hat, verstehst du? Da warst du die Firma, wir bauen diese Objektive und das sind die allerbesten.
Die sind heute noch mega stolz.
Und
dann haben wir
die gebaut und die waren geil.
Ich habe mir so Interviews angeschaut und von denen.
Heute ist aber.
Ich habe mir so Interviews angeschaut von den Lens-Designern von Nikon, wo die halt über ihre besten Objektive, die sie persönlich entworfen haben, entwickelt haben, reden. Und die reden da, als ob das ihre Kinder sind, wirklich.
Ja. Ja. Und heute halt dieser Turbokapitalismus, weil wir müssen ja immer wachsen, immer wachsen. Das heißt, man muss ja immer mehr. Genau, also du, alles muss ja steigern. Du musst immer mehr Kohle irgendwie raushauen. Dafür musst du auch immer mehr Geld verdienen und so. Also das ist ja so ein Teufelskreis.
Ja, du musst ständig neues Zeug kaufen.
Und
dann kannst du
halt nichts mehr. Mhm. Und du kannst nichts mehr reparieren und die ganzen Shops und so. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, Apple und, also ich möchte jetzt nicht verklagt werden, aber wenn ich mal so Videos anschaue, zumindest auf YouTube, gell, wo so Leute Privatsachen reparieren. Und die dann sagen, ja, das hat mir gerade dieser Kundenservice geschickt, quasi, die haben dem Kunden gesagt, das ist total Schaden, muss er neu kaufen. Das sind teilweise 1000 Euro Grafikkarten oder so. Mhm. Und dann misst er da rein und dann muss er irgendwie so ein kleines Ding umlöten und dann geht das Ding wieder.
Ja.
Das ist halt schon krass, gell?
Ja, ja.
Und da braucht man keiner erzählen, dass das nicht Absicht ist, sondern das ist einfach, da werden die Leute gescammt einfach.
Absolut. Das würde ich auch sagen.
Das nervt halt voll, dass du quasi, dass es gar nicht mehr so ein Ding ist, dass man Sachen reparieren kann. Es sei denn, du findest halt quasi so kleine Shops oder so und die müssen dann einmal kämpfen, weil die Hersteller absichtlich die Dinge so designen, dass die Leute das nicht mehr reparieren können.
Ja, genau.
Die lassen sich ja alle möglichen crazy Sachen einfallen irgendwie. Also das ist halt.
Ja, diese geplante wie heißt das nochmal? Geplante?
Nicht. Auf jeden Fall.
Obsoleszenz. Ja.
Da hat doch niemand was davor, außer diese Firma. Ansonsten die Menschheit hat nichts davor, dass die jetzt, dass jetzt quasi Sachen schlechter baut werden, dass schneller kaputt gehen und dass du es nicht einmal mehr richten kannst.
Ja.
Also das ist doch einfach, niemand hat da was davor, dass das so ist. Aber das ist halt die optimale Wirtschaften irgendwie anscheinend.
Ja, das ist leider kein Qualitätsmerkmal mehr, zumindest für Hersteller, dass man sagt, unser Ding hält für immer. Wenn du jetzt den Kühlschrank kaufst, dann hält der 30, 40 Jahre. So ist es halt gar nicht.
Wie so eine Miele-Waschmaschine früher, war schon so.
Ja. Aber das ist halt das Blöde, weil heute alles auch Software gesteuert ist oder softwarebasierend ist. Das ist ja wirklich mit fast allem so. Und sobald da irgendwie die App nicht mehr unterstützt wird, zum Beispiel, weil die nicht mehr aktualisiert wird, wird dann vom Betriebssystem nicht mehr akzeptiert, dann kannst du das Teil vielleicht schon gar nicht mehr benutzen.
Ja, ist so verrückt, oder? Ich habe sowieso, perfekt, da fällt mir gerade ein Rant ein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mein Handy umgezogen endlich seit Ewigkeiten, gell, weil ich habe, glaube ich, über 2 oder vielleicht waren es sogar dann schon 3 Jahre, einfach ein komplett neues Handy gehabt, gell? Und habe das aber nicht benutzt, weil ich das Geschiss nicht haben wollte wegen dem Online-Banking und dann muss da wieder neue. Es hört sich jetzt im Nachhinein gar nicht so nach vor dem Stress. Oh, aber für mich war das quasi da die Rechtfertigung. Na, dann komme ich nicht ins Online-Banking dabei rein, dann müssen die mir das neu schicken. Und, gell? Und deswegen habe ich einfach mein altes Handy behalten. Und habe einfach nie das neue Handy hergenommen, gell? Und jetzt habe ich das aber jetzt mal quasi aktiviert, weil das andere, da ist jetzt der Kleber schon, geht auf und ich kann das quasi jetzt einfach die Hülle von dem Handy einfach abnehmen. Okay. Das ist alles nicht mehr so geil einfach, gell?
Ja.
Und dann habe ich mein Handy umgezogen und dann musst du dich ja überall wieder einloggen, gell? Du kannst das Handy spiegeln und ganz ehrlich, ich würde es mir wünschen, ich weiß, das ist unsicher und so, wenn dann einfach alles so wäre wie auf dem anderen Handy.
So ist es beim iPhone.
Aber nein.
Von einem zum nächsten iPhone umziehst.
Ich muss mir überall überall muss ich mir einloggen. Manche Sachen gehen irgendwie, manche Apps oder so, aber das meiste, da musst du einloggen und dann so Kram, wo du nie einloggen musst, dann plötzlich jemand mit Zwei-Faktor-Ding. Dann habe ich aber jetzt schon länger meine neue Handynummer, seit über einem Jahr. Und oh, was war mein Go-To? Zwei-Faktor? Eine fucking Handynummer.
Ja, ist ja meistens auch die einzige Option, die es noch gibt.
Und ich habe aber jetzt eine neue Nummer und die alte habe ich nimmer. Wie kriege ich jetzt diesen Sicherheitscode?
Mhm. Wie ist es dann?
Das nervt voll. Und die ganze Zeit, dann bin ich echt durchgedreht einfach und habe mir gedacht, boah, fickt euch doch. Dann fällt mir schon das geile Passwort ein, gell? Was ihr immer, da schwitzt ihr immer, Gott, Passwort, gell? Okay.
Ja, nur und dann, ja, Passwort richtig sagen, und dann. Passwortmanager.
Und dann. Alter, ich habe schon Probleme, mich bei mir selber einzuloggen. Wie sollen das andere dann schaffen, bitte? Ja? Das ist mein Sicherheitskonzept. Einfach ist sehr verwirrend. Connor, was auf, das ist dann auf dem alten Handy oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann so keinen Bock gehabt, was dann fällt dir auch nur das Passwort ein, du freist dir und dann, oh na, jetzt haben wir dir erstmal noch einen Code auf der Handynummer geschickt, die du nicht mehr hast.
Mhm.
Die gib jetzt mal bitte ein.
Das Nervigste,
ja, das nervt.
Also das Nervigste war immer, wenn du bei Elster fürs Finanzamt irgendwas machst und
oh, da musst du dein Perso.
Ja, das oder die, dann denke ich mir so, ich muss noch schnell was machen, also das ist jetzt schon eine Weile her, aber da muss ich irgendwas schnell machen, dann melde ich mich an und fülle das aus und so. Und dann, okay, und dann kriegen sie in den nächsten Tagen Post mit dem Code. Dann denke ich mir so, what? Okay, krass. Du verschickst
das Passwort. Passwort, ja, ja. Das war das Online-Banking-Ding, weil wenn du dein Gerät switcht, dann kriegst du auch wieder, da musst du die App neu runterladen und dann zählt das nicht mehr und so.
Ja.
Und da habe ich ja keinen Bock drauf gehabt,
dass du, ja, das machst du ja einmal wechselte. Und dann.
Naja, aber das andere ist ja gegangen.
Ja.
Und jetzt ist das halt niegelnagelneu, voll kaum benutzt. Einfach neu.
Ja.
Das andere, glaube ich, habe ich 8 Jahre gehabt oder so.
Krass. Ja, ich kann das verstehen. Also mich nervt sowas auch immer, so Geräte umziehen. Tatsächlich ist es aber auch ein Riesenvorteil in diesem Apple-Ökosystem, dass du das. Die haben das wirklich absolut idiotensicher gemacht und wirklich so einfach, wie es geht. Und es funktioniert bisher bei mir immer extrem perfekt. Du nimmst dein neues Gerät, nimmst dein altes Gerät. Das alte Gerät erzeugt so eine Punktwolke auf dem Screen. Mit dem neuen Gerät schaust du das an und das war's. Und dann wird alles gespiegelt. Das,
ja. Ja, bei Samsung geht das eigentlich easy, aber du musst ja schon, in die einzelnen Apps dann wieder anmelden halt.
Ja gut, das musst du halt machen, ja klar, du musst dich dann wahrscheinlich einmal, das muss
bei Apple bestimmt auch. Und dann hast du die aber ewig nicht mehr angemeldet.
Ja, wie gesagt, da habe ich kein Verständnis mehr dafür, Basti, weil wir leben nun mal im Jahr 2026.
Scheiß, Alter.
Ihr müsst überall unterschiedliche Passwörter haben, die sicher sind und dafür braucht ihr einen Passwortmanager, sonst geht das nicht.
Und wie machst du das mit dem Passwortmanager, wenn du dein Handy umziehst, Alter, dann explodiert alles, oder? Weil dann, fuck, jetzt brauchst du einen Passwortmanager, aber das ist jetzt, ne? Neues Gerät. Dein
Handy umziehen. Also zum einen.
Dann brauchst du nämlich Drei-Faktor-Sicherheit dann plötzlich.
Nee, ich hatte echt die Angst, wenn ich jetzt alles in meinem Passwortmanager habe und mein Handy zum Beispiel geklaut wird oder weg ist.
Ja.
Was mache ich dann?
Oder kaputt geht, ja.
Oder kaputt geht, genau. Deswegen habe ich natürlich ein ganz normales Backup von dem, was jede Nacht gemacht wird vom Handy. Und das heißt, ich könnte mir ein neues Gerät kaufen und mich mit meinem iCloud-Account einloggen und dann kannst du es auch wieder herstellen.
Und da ist der Passwortmanager dann auch dabei?
Ja, alles.
Mhm.
Du kannst in den Backup-Einstellungen einstellen, was gebackupt werden soll. Und da habe ich halt die Sachen.
Aber was dann ist für Drecksfirmen, Robert? Dass du musst jeden Tag, musst du irgendwie schauen, dass du deine Daten irgendwie in der Cloud
speicherst? Das stellst du einmal ein und dann läuft es einfach.
Ja, aber trotzdem, das ist ja, also die ganzen Daten von dir müssen irgendwo gespeichert werden. nur weil die zu dumm sind, ein gescheites System zu entwickeln, das sicher ist einfach.
Naja, aber du kannst die können ja nicht
kümmern. Da musst du musst nur nebenbei brauchst du nur ein anderes Gerät, dass du das ohne Gerät irgendwie entsperren kannst. Und du musst schauen, wie viele Ampeln da auf die Bilder abgebildet sind.
Nee. Ja? Also die können ja nicht sicherstellen, dass dein Gerät nicht geklaut wird oder runterfällt oder so. Das ist ja.
Ja, dann müssen sie aber das einfach lassen. Ganz ehrlich. Dieser Scheiß, Alter.
Wir müssen das Handy implantieren.
Muss man einen Passwortmanager runterladen?
Oder du benutzt halt den.
So weit kommt's noch.
Von Apple. Aber ich habe.
Das wäre schon zum Mario Basler, Alter. So weit kommt's noch, hey.
Ja. Das gab's zu unserer Zeit nicht.
Alter, Scheiße, ja.
Da gab's auch so ein Meme von dem, wo er sich so aufgeregt hat über Mathe, über Rechnen.
Wo er ihm einer so Aufgabe stellt und dann sagt das falsch. Und dann sagt er so, ist mir doch scheißegal.
Nee, der sagt, zu seiner Zeit war das noch nicht so. Da hat man das noch nicht so gerechnet.
Ja, ja.
Doch, Alter, das hat man da auch schon so gerechnet.
Der ist auch, wie nennt man das? Lolkau, wenn man so unfreiwillig komisch ist. Deswegen ist der ja bei Doppelpass und die ganzen Fußbesendungen, weil das so ein, sein Proll ist einfach. Ja, früher haben wir noch. Da haben wir vor dem Spiel erst noch eine geraucht.
Ja, richtig reingesoffen.
Das sind ja keine Männer mehr hier. Naja. Der Basler, der Super Mario, hat man früher zu ihm gesagt.
Ja, gut. Der war ja wahrscheinlich auch gut, oder?
Ja, der war schon nicht schlecht. Der Basler. So, Robert. Ich darf sagen, ich wünsche mir jetzt ein Lied, Robert, das gefällt dir bestimmt auch. Und zwar von Iron Maiden wünsche ich mir The Trooper. Weil das einfach, Robert, das macht Spaß. Das erinnert mich total an so an Street Fighter oder so.
Das hat so, ach so, geilen, ja, so Hintergrundmusik von den Kämpfen.
Geiles Riff irgendwie.
Mhm. Das war ja oft so Rockmusik, ja. Muss ich mal anhören. Iron Maiden ist, weiß ich nicht. Ja, mach mal aus, weil sonst werden wir geclaimed.
Sandy extra so hin und her, du, dass man es nicht gescheit hört.
Das ist echt cool. Ich tue Extreme Ways von Moby wieder mal. Wieder Moby.
Ja, wieso nicht?
Weil ich das habe ich zufällig gehört und dann dachte ich mir, das kenne ich doch. Woher kenne ich dieses Lied? Und dann hat mein Gedächtnis gearbeitet und ausgegraben, dass es am Ende von Die Bourne-Identität kommt.
Oh, wow.
Und dann habe ich mir gedacht, cool, ja, Bourne-Identität, der erste vor allem ist echt geil, finde ich.
Hast du die mal wieder gesehen?
Ja, ich habe mir mal alle Matt Damon Bournes mit meiner Frau angeschaut, hintereinander.
Die sind nicht so geil, wie man die in Erinnerung gehabt hat.
Nee, also sagen wir mal find so. Ich. Es sind halt Actionfilme. Aber die sind schon geil gemacht. Die Kampfszenen finde ich cool. Ich weiß, wird oft kritisiert, Shaky Cam und so. Aber ich finde es geil. Und da sind auch ein paar coole Stunts drin. Ich glaube, im zweiten Teil ist dieser coole Fenstersprung drin. Das ist auch ganz geil. Und mir gefällt diese Welt, also diese Agentenwelt. Das finde ich halt geil gemacht. Auch wenn das.
Ja, ja. Die sind schon nicht so schlecht, aber ich finde, dass die nicht gut gealtert sind. Weil ich habe manchmal, es gibt ja so, wahrscheinlich denkst du, ach, die ziehen wir jetzt mal wieder rein.
Ja, ja.
Oder irgendwie Mission Impossible oder so, sowas. Und die Bourne-Filme, ich habe die echt in Erinnerung als so State of the Art, vor allem die Kampfszenen, waren ja damals ganz anders wie davor halt. Also das war schon so eine Revolution ein bisschen.
Ja.
Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, so geil war es jetzt auch nicht.
Ich bin schon irgendwie Matt Damon Fan. Ich finde ihn richtig cool. Und ich finde, er spielt diese Figur ganz gut. Aber klar, es ist schon, man, der Film ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, für diese ganzen Agenten-Klischee-Sachen, so wie, da wird das Headquarter vom CIA gezeigt in Luftaufnahme. Dann kommt so dieses, wenn die Schrift eingeblendet wird, welche CIA Headquarter und dann diese ganzen Sachen und dann ist er irgendwo am Telefon und diese Agenten, die immer ganz schnell irgendwas machen müssen, die Hacker und so. Und dann so, okay, wir haben ihn geortet. Und so, diese ganze Scheiße, das kommt ja daher, glaube ich. Weil der Film, der erste Film, ist ja schon echt alt mittlerweile.
Mhm.
Und ja, ja. Ich finde, der macht schon Spaß. Also den kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Ja, ja, das sind schon Jason Bourne, aber er hat es ja nicht geschafft. Also damals war das schon so, hat man den enormen Atemzug mit James Bond und Ethan. Na. Ich wollte gerade Ethan Hawke sagen, aber wie heißt der denn da? Der Mission Impossible.
Tom Cruise.
Ja, ja, und in Mission Impossible heißt er?
Ach so. Ethan
Hunt.
Schon.
Jetzt
hat Ethan Hunt, genau, ja.
Ethan Hunt, ja, genau. Und da hat man die Show, oder? Jason Bourne, so in dieser, ungefähr auf dem Level halt gesehen.
Ja, es war aber schon auch anders. Also, bei Mission Impossible und James Bond begleitest du ihn ja und er ist aktiv im Dienst und die machen ihren Job sozusagen. Und bei Bourne-Identität ist es ja genau andersrum. Da ist er ja eben nicht im Dienst und versucht herauszufinden, wer er überhaupt ist.
Und, naja, ist und der, es war ja die realistischere, so ja. Down-to-Earth, gritty Version davor, so ein bisschen.
Ja,
so
genau. Das. Und hier, genau. Der Bourne-Identität, der erste, der kam 2002 raus. Das ist schon echt lang her, ey. Ja. 2016 kam auch noch einer raus, Jason Bourne.
15 oder 16. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Der ist ja auch mit Matt Damon wieder gewesen.
Ich habe den, glaube ich, schon gesehen. Ich habe die alle gesehen. Genau, der spielt in Berlin. Ja, ja, genau, doch, habe ich gesehen. Ja.
Enttäuschend war dieser mit Jeremy Renner, der, da wurde ja Matt Damon gar nicht mitspielt. Der war kacke.
Es ist immer schlecht für ein Franchise, finde ich, wenn der Hauptdarsteller...
Beim Kumpel im Zimmer hochschaut und dann war der voll lame irgendwie.
Ja, ja, ich mag Jeremy Renner, mag ich auch nicht so gern, muss ich sagen. Ist immer ein schlechtes Zeichen auch für ein Franchise, finde ich, wenn der Hauptdarsteller auf einmal ausgetauscht wird.
Das geht dann meistens nicht gut. Ja. Ja, Jeremy Renner, der hat jetzt in Dingsgur gespielt, finde ich, in Hurt Locker.
Ja, der war ganz cool, ja.
Weil er... Da hat er eine gute Rolle gespielt irgendwie, ja.
Das ist ein bisschen
na ja,
wie...
Naja.
Das ist ein bisschen wie Kevin allein zu Hause. Du kennst natürlich Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Aber kennst du auch die anderen Filme?
Ich wollte gerade sagen, letztens habe ich irgendwie ein Video gesehen und da gibt es ja irgendwie 6 Teile oder so eigentlich, gell? Aber die kennt halt niemand.
Ich habe mir letztens, bei Disney Plus gibt es den aktuellsten. Der kam tatsächlich noch... Der kam vor kurzem raus. Der ist noch gar nicht alt.
Okay.
Ich will gerade schauen, ob ich irgendwo finde, wie der heißt. Naja, ich habe erwähnt, ich wollte einfach mal reinschauen. Ich habe mir schon gedacht, das ist bestimmt der absolute Müllfilm. Und es ist exakt so. Der Film ist richtiger Müll. Da wird einfach nur diese Marke halt benutzt. Und
aber... Also könnte man die Marke nicht viel besser ausschlachten, indem man wirklich so einfach sich ein bisschen Mühe geben hat. Weil dieses Prinzip, das da schon funktionieren, vor allem so für Kinder an Weihnachten und sowas, da hättest du ja wirklich so ein das Saw aus Macher nur für Kinder halt, so was so ein Ding, wo es halt mittlerweile 10 Teile gibt oder so und jedes Kind freut sich schon, der neue Home Alone kommt oder so. Aber da haben sie ja wirklich so ganz billige Filme gemacht, die niemand hätte. Ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass da überhaupt so andere Filme gibt.
Ja, da gibt es schon ein paar. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich finde, also den ersten liebe ich ja. Das ist wirklich einer meiner All-Time-Classics, die ich eigentlich jedes Jahr schaue. Habe ich auch sogar auf Blu-ray. Den zweiten mag ich auch noch gern. Aber ich finde schon beim zweiten ist es schon so ein Stretch. Also, dass man sich denkt, ja, come on, jetzt ist aber auch mal gut. Dann spielt er auch noch Donald Trump.
Ja, der zweite hat, aber der zweite funktioniert für mich immer nur, weil der diese, und da konnte ich mich halt als Kind total zurück, diese super kitschigen, mit der Mucke, diese die Momente Mucke halt in hat.
Aber im Einser auch schon, diese Musik ist so geil.
Ja, Wahnsinn, das trockt den ganzen Film eigentlich, dieser Vibe einfach.
im Einser war auch dieser typische Vorstadt-Vibe, den man als Kind ja auch nur aus Filmen kannte in Deutschland. Und für mich war das immer wirklich der Ort, an dem man leben wollte. Alle coolen Kinderfilme spielen ja in diesen Vorstädten.
Ja. Alle haben irgendwie ein cooles Haus, gell? Alle wohnen dort zusammen, treffen sie. Du wohnst nicht an irgendeiner Straße, da wo Autos fahren.
Ja.
Gell? Sondern alles ist so spielstraßenmäßig halt überall.
Genau.
Ja.
Und ja, alleine in New York fand ich schon auch cool, weil, wie du sagst, diese Weihnachtsstimmung in New York und so, das wird so richtig geil transportiert irgendwie. Aber ja. Es ist ja die
Story. Von der Story her und ist, so ist alles dumm. Ja, ja.
Genau das Gleiche einfach nochmal.
Aber ich, so als Kind, also ich weiß nur, ich fand die immer so geil. Das hat immer Spaß gemacht und auch der zweite Teil bei mir. Also der hat mir als Kind genauso gut gefallen.
Ja, ja. Ich
dann die Referenzen zum ersten Teil und so natürlich immer. Und dann auch immer diese kitschigen, herzzerreißenden Szenen. Die im zweiten ist ja diese Taubenfrau.
Ja.
Im ersten ist dieser unheimliche Nachbar und im zweiten ist diese Taubenfrau, die dann dank Kevin, gell, irgendwie ruft's doch mal daheim oder irgend sowas.
Ja, ja. Genau, aber das ist wirklich
und eins zu eins. Dann Central Park und diese Mucke.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das kriegt mich total, da bin ich
allein echt dieser, Sacker, dieser Spielzeugladen in New York mit diesen, zur Weihnachtszeit.
Ja.
Ja.
Ja, den wollen sie doch dann ausrauben, diesen netten genau. Mann, der so
Spenden sammelt für irgendwelche bedürftigen Kinder.
Genau. Der extra so nochmal dargestellt wird, was für ein guter Mann das ist.
Ja.
Genau, der Trump ist auch dabei, gell? Ist doch im Plaza Hotel oder wo.
Ja. Was echt Kevin düster ist, wenn man überlegt, dass das ja wahrscheinlich so die Peak-Zeit der Epstein-Files war, wo Trump da so mit drin war.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist doch stimmt. Voll krass, ja.
Ja, aber ich glaube, die Epstein-Files, die verschieben wir auf das nächste Mal
auf
die Aftershow.
Ja, ja.
Aber das ist auch nochmal interessant, ja, was da abgeht eigentlich. Naja. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt einigermaßen Spaß gehabt. Wir verabschieden uns jetzt in die Aftershow. Was ist die Aftershow? Fragt sie euch jetzt oder auch nicht. Aber mir wurscht, ich beantworte die Frage trotzdem. Auf patreon.com/downtodorf kann man uns unterstützen für 2 Euro im Monat, ab 2 Euro im Monat. Und da kriegt man immer extra Bonusshow von uns und alle anderen Bonusshows, die wir halt jemals aufgezeichnet haben, kann man da alle anhören. Kostenlos für nur 2 Euro, sage ich mal so. Da die bei so formulieren. Genau, also schaut da vorbei. Und wenn ihr da vorbeischaut und uns euer hart erarbeitetes Geld gibt, dann lesen wir eure Namen vor. Und ich sage immer wir, aber eigentlich macht es immer nur der Robert, ja.
Stimmt, das macht er immer. Und zwar DGD, Wulhead, GS24, Tizi, Domme, die Lena, Zipfelschwinger 69, normaler Name, Julia, Andreas und Werner. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr macht das Ganze hier überhaupt erst möglich. Und deswegen gehen wir jetzt in die Aftershow für euch. Und den Rest hören wir dann vermutlich nächste Woche wieder. Genau, wenn es wieder ist,
gut, down to Dorf. Down to Dorf. Ciao, ciao.
Tschüss.
Robert, ich gehe mal schnell in den Rachen, gell?
Ja, freilich.
Klick, klack.